请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 28. Mai 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend stellt Uta Arendtfleisch im Formosaik das Leben und Werk des Kameramanns und Regisseurs Lai Zheng-ing vor. In Rund um die Insel führt Elon Huang ein Gespräch mit Howard Xu, der an der Universität Münster in Steuerrecht promoviert. Nun zuerst die Nachrichten.
Experten warnen vor Schwächung der US-Sicherheitsgarantien für Taiwan. Taiwans Präsident wirbt bei US-Jubiläum für Technologieallianz. Und Taiwans Delegation reist zur EBRD-Jahrestagung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Nach dem jüngsten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking wächst in europäischen Strategiekreisen die Sorge um Taiwan. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass China derzeit keinen unmittelbaren militärischen Angriff plane. Vielmehr nutze Peking die Unberechenbarkeit der amerikanischen Außenpolitik, um das Vertrauen der taiwanischen Gesellschaft in die US-Sicherheitsgarantien zu untergraben. Dies war der Konsens einer Online-Podiumsdiskussion der Deutsch-Taiwanischen Gesellschaft, kurz DTG, am Mittwoch. An dem vom ehemaligen EU-Abgeordneten Reinhard Bütikofer moderierten Panel nahm unter anderem auch der Bundestagsabgeordnete Markus Faber teil. Angela Stanzel von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, warnte, dass Trumps jüngste Äußerungen Peking in die Hände spielten. Der US-Präsident habe Rüstungsverkäufe an Taiwan öffentlich als Verhandlungsmasse deklariert und erklärt, er unterstütze keine Unabhängigkeitsbestrebungen auf der Insel. Diese Rhetorik erleichtere es der chinesischen Führung, in der taiwanischen Öffentlichkeit Zweifel an der Verlässlichkeit Washingtons zu schüren. Andrew Ye, Direktor des britischen China Strategic Risks Institute, kurz CSRI, beschrieb Pekings Vorgehen als langfristige Zermürbungstaktik. Mit einer Mischung aus militärischem Druck und wirtschaftlichen Anreizen wolle China den Eindruck erwecken, dass eine politische Annäherung an Peking die einzige realistische Option zur Friedenssicherung sei. Das eigentliche Ziel sei es, den aktuellen pro-amerikanischen und auf militärische Abschreckung ausgerichteten Kurs der taiwanischen Regierung auf Dauer unhaltbar zu machen. Trotz der Unwägbarkeiten im Weißen Haus bildet der US-Kongress jedoch weiterhin ein stabilisierendes Fundament, so der britische Experte. Die parteiübergreifende Unterstützung für Taiwan sei angesichts der kontinuierlichen Bewilligung von Rüstungspaketen und geplanten Sanktionsgesetzen gegen China nach wie vor robust. Bei den Feierlichkeiten zum 250. Unabhängigkeitstag der USA hat Taiwans Präsident Lai Ching-te die sicherheitspolitische und technologische Partnerschaft beider Länder beschworen. Auf einem Empfang des American Institute in Taiwan, kurz AIT, der de facto Botschaft Washingtons in Taipei, warnte Lai am Mittwochabend vor einer gewaltsamen Veränderung des Status quo im Indopazifik und sandte eine technologische Botschaft an US-Präsident Donald Trump. In seiner Ansprache zog Lai eine Parallele zwischen dem amerikanischen Streben nach Unabhängigkeit vor 250 Jahren und Taiwans eigener Demokratisierung. Auch die taiwanische Bevölkerung habe vor 30 Jahren bei der ersten direkten Präsidentschaftswahl großen Mut bewiesen und dem militärischen Druck Chinas getrotzt. Der Präsident betonte, dass Taiwan den Frieden in der Taiwanstraße wahren wolle. Man werde jedoch nicht zulassen, dass eine Macht den Status quo durch militärische Gewalt oder Nötigung verändere. Die Stabilität der Region sei eine Grundvoraussetzung für die globale Sicherheit. Die USA sind im ersten Quartal dieses Jahres zu Taiwans wichtigstem Handelspartner aufgestiegen. Um diese Bindung im Technologiesektor weiter zu vertiefen, überreichte Lai dem AIT-Direktor Raymond Green ein Geschenk, das an US-Präsident Trump weitergeleitet werden soll. Die zweiteilige Autobiografie von Morris Chang, dem Gründer des taiwanischen Chip-Giganten TSMC. Chang war bei dem Empfang ebenfalls als Ehrengast anwesend. Lai erklärte dazu, der US-Präsident wolle die amerikanische Industrie neu aufbauen und die USA zum globalen Zentrum für künstliche Intelligenz machen. Die Lektüre der Biografie könne Trump helfen, die Entwicklungsgeschichte der taiwanischen Halbleiterindustrie besser zu verstehen und künftige Kooperationen im KI-Sektor zu fördern. Neben den Büchern überreichte Lai traditionelles taiwanisches Gebäck und die in den Farben der US-Flagge gezüchtete Orchideen. AIT-Director Green würdigte in seiner Rede die gemeinsamen demokratischen Werte als Fundament der bilateralen Beziehungen. Besonderes Lob richtete der US-Diplomat an TSMC-Gründer Zhang. Pioniere wie er hätten die Halbleiterindustrie in beiden Ländern aufgebaut. Als einer der wichtigsten Geldgeber wird Taiwan am 5. Juni an der Jahrestagung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, kurz EBRD, in der lettischen Hauptstadt Riga teilnehmen. Neben der Unterstützung für die Ukraine und den globalen grünen Wandel will Taipei die Plattform der Entwicklungsbank gezielt nutzen, um heimischen Unternehmen den Weg in die europäischen Märkte zu ebnen. Obwohl Taiwan kein formelles Mitglied der 1991 gegründeten EBRD mit Sitz in London ist, gehört es nach Angaben des taiwanischen Außenministeriums zu den 7 größten Geberländern der Institution. Seit der Einrichtung des Taiwan-EBRD-Fonds für technische Zusammenarbeit im Jahr 2006 habe Taipei bereits über 400 von der Bank geleitete Projekte finanziert. Bei der diesjährigen Konferenz, die unter dem Motto Innovative Wirtschaft in einer sich wandelnden Welt steht, wird Taiwan offiziell in seiner Rolle am Tag der Geberländer teilnehmen. Schwerpunktthemen des Forums sind in diesem Jahr die Transformation hin zu grüner Energie sowie die anhaltende Solidarität mit der Ukraine. Wie Zhang Zhisa, stellvertretende Direktorin der Abteilung für internationale Organisationen im Außenministerium, am heutigen Donnerstag erklärte, wird die Delegation von Taiwans Repräsentanten in Großbritannien, Yao Jinxiang, geleitet. Begleitet wird der Diplomat von Vertretern des Finanzministeriums, der Zentralbank sowie des taiwanischen Internationalen Kooperations- und Entwicklungsfonds. Am Rande der Jahrestagung sein Gespräch mit Mitgliedstaaten geplant, um neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Ein zentrales Anliegen der Regierung Taipei ist es zudem, konkrete wirtschaftliche Synergien zu schaffen. Das Außenministerium betonte, es gehöre zu den Kernaufgaben der Behörde, taiwanische Firmen bei der Erschließung von Märkten in Europa und anderen Empfängerländern der EBRD zu unterstützen. Aus diesem Grund bezuschusse die Regierung in diesem Jahr eine begleitende Wirtschaftsdelegation, die vor Ort beim Wirtschaftsforum der Bank Geschäftskontakte knüpfen und Kooperationen anbahnen soll. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat am heutigen Donnerstag eine Delegation der französischen Nationalversammlung empfangen. Im Zentrum des Treffens mit der Vorsitzenden der parlamentarischen Taiwan-Freundschaftsgruppe, Marie-Noëlle Battistel, im Präsidialamt standen der Ausbau der Forschungszusammenarbeit und der gemeinsame Umgang mit der wachsenden Bedrohung durch Peking. Präsident Lai würdigte Frankreich als Taiwans wichtigsten europäischen Verbündeten bei der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Nach einem gemeinsamen Wissenschaftsforum im April gelte es nun in Schlüsselbereichen wie Halbleitertechnologie, künstliche Intelligenz, grüne Energie und Cybersicherheit ein widerstandsfähiges strategisches Kooperationsnetzwerk aufzubauen. Zudem dankte Lai der Delegation für die verlässliche politische Rückendeckung. So hatte die französische Parlamentariergruppe Chinas Vorgehen im April scharf verurteilt, nachdem Peking durch diplomatischen Druck auf Drittstaaten die Überflugrechte für eine Staatsreise Lais nach Afrika blockiert hatte. Battistel bezeichnete Taiwan im Gegenzug als den wichtigsten Partner Frankreichs in der Indo-Pazifik-Region. Sie lobte die Besonnenheit, mit der die Inselrepublik den wirtschaftlichen Einschüchterungen, Desinformationskampagnen und Cyberangriffen aus China begegne und dabei ihre demokratischen Wahlen und Debatten aufrechterhalte. Nach einer Serie von Festnahmen hat die taiwanische Regierung Angehörige der religiösen Bewegung Yi Guan Dao eindringlich vor Reisen in die Volksrepublik China gewarnt. Wie Taiwans Festlandkommission am Mittwoch mitteilte, wurden seit Januar dieses Jahres bereits 17 taiwanische Gläubige auf dem Festland inhaftiert. Peking wies die Warnungen als Verleumdung zurück. Yi Guan Dao ist eine in Taiwan stark verbreitete synkretistische religiöse Bewegung, die Lehren aus Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus vereint. Während die Religion in Taiwan völlig frei praktiziert wird, stuft die chinesische Führung die Gruppe als illegale Sekte ein und verfolgt sie strafrechtlich. Laut der Festlandkommission seien die betroffenen Taiwaner lediglich auf das Festland gereist, um die traditionelle chinesische Kultur und klassische philosophische Schriften zu vermitteln. Die Kommission warf Peking vor, die Religionsfreiheit und Menschenrechte immer aggressiver zu unterdrücken. Um weiteren illegalen Verhaftungen und Gefängnisstrafen zu entgehen, sollten Gläubige der Yi Guan Dao-Bewegung das chinesische Festland bis auf Weiteres meiden. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex Thai-X ist heute um 620,36 Punkte gefallen, was 1,4% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 43.636,44. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 1,59 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 50,56 Milliarden US-Dollar bzw. 43,53 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Am heutigen Donnerstag scheint in ganz Taiwan die Sonne mit Höchsttemperaturen von 33 bis 37 Grad Celsius. Am morgigen Freitag ziehen überall in Taiwan Wolken auf. Es werden gelegentliche Gewitter bei 30 bis 34 Grad Celsius erwartet. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 28. Mai 2026 von Radio Taiwan International.
Nun geht es weiter mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Ute Arendt-Fleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 18. April ist Lai Chang-in, ein Veteran der taiwanischen Filmindustrie, im Alter von 95 Jahren verstorben. Kulturminister Li Yuan sprach nach Bekanntwerden der Nachricht sein tief empfundenes Beileid aus und erklärte, Lai Chang-in sei eine wichtige Persönlichkeit in der Förderung des taiwanischen Kinos und ein Mentor vieler Filmschaffender gewesen. Vor 4 Jahren, also im Jahr 2022, erhielt Lai Chang-in ein goldenes Pferd als Auszeichnung für sein Lebenswerk. Kulturminister Li Yuan erklärte damals, das sei eine längst überfällige Anerkennung gewesen, da Lai Chang-in vielen Filmgrößen als Mentor zur Seite gestanden habe. Li Yuan führte aus, dass Lai Chang-in in seiner Jugend ein gefragter Kameramann gewesen sei und 3-mal den Golden Horse Award für die beste Kameraführung gewonnen habe. Später wurde er Regisseur und Filmgrößen wie Hu Xiaoxian und Chen Kunho arbeiteten als seine Regieassistenten, Drehbuchautoren bzw. Kameramänner. Lai Chang-in führte auch bei Hu Xiaoxians erstem Drehbuch Das Pfirsichblütenmädchen gegen den Herzog von Zhou Regie. Minister Li Yuan, seines Zeichens ein Schriftsteller, erwähnte weiter, dass sein eigenes erstes Drehbuch, Der Krieg zwischen Jungen und Mädchen, von Lai Chang-in verfilmt worden sei. Er erinnerte sich an die Zusammenarbeit mit Lai Chang-in in seiner Jugend. Lai, der damals bereits ein bekannter Regisseur war, sei oft persönlich zum Yangmin Medical College hinaufgestiegen, um mit ihm seine Drehbücher zu besprechen. Er habe ihm sogar einmal eine Flasche Wein mitgebracht. Lai Chang-in sei sehr bescheiden gewesen und habe keinerlei Allüren eines großen Regisseurs gezeigt. Li Yuan fügte hinzu, dass Lai als sein Mentor betrachtet werden könne, der ihm den Einstieg in die Filmbranche ermöglicht habe. Lai Chang-in wurde 1931 in Dali in Taichung geboren. 1950 begann er seine Ausbildung bei der Filmgesellschaft für Landwirtschaftserziehung, dem Vorgänger der Central Motion Picture Corporation. 1952 wirkte er erstmals als Kameraassistent von Zhuang Guojun bei den Dreharbeiten zu Ende gut, alles gut mit. 1955, als Zhuang Guojun wegen Krankheit für den Film Mountain Girl ausfiel, schlug er Lai Chang-in als Ersatz vor. Damit begann also seine Karriere als Kameramann. 1958 reiste er nach Japan, um Farbfotografie und Druck zu studieren und brachte die neuesten Technologien nach Taiwan zurück. Nach seiner Rückkehr 1959 gewann Lai Chang-in mit den Filmen Die Teufelshöhle und Das Aussehen und Der Ton des Opfers 2 Jahre in Folge den Preis für die beste Schwarz-Weiß-Kameraführung in herausragenden Mandarin-Filmen des Informationsamtes der Regierung. Anschließend begann seine langjährige Zusammenarbeit mit Regisseur Li Xing, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband. Lai Chang-in arbeitete bei über 70 Filmen als Kameramann und führte bei etwa 18 Regie. Er war an der Produktion von taiwanischen Filmklassikern wie Der Entenzüchter, Das stumme Mädchen, Die Versammlung der Sterne und Herbstliche Hinrichtung beteiligt. Er wurde auf dem Asiatischen Filmfestival ausgezeichnet und gewann 3-mal den Golden Horse Award für die beste Kamera. 1975 gab er sein Regiedebüt mit dem Film Das Pfirsichblütenmädchen gegen Herzog Zhou. Er förderte auch jüngere Generationen und lud Hu Xiaoxian ein, als Regieassistent mitzuwirken. Später führte er Regie bei Filmen wie Herbstlotus, Rauch und Wasser und Der Krieg zwischen Jungen und Mädchen, dem ersten Film, für den Kulturminister Li Yuan, wie eben erwähnt, das Drehbuch schrieb. Der Minister betonte, Lai Chang-in habe sein Leben dem taiwanischen Kino gewidmet, die Farbfotografie eingeführt und viele Jahre als Filmemacher und Regisseur gearbeitet. Er erlebte die stilistische Entwicklung vom Realismus zum neuen Kino und den entscheidenden Übergang des taiwanischen Films von Schwarz-Weiß zu Farbe. Während seiner gesamten Laufbahn als Kameramann und Regisseur habe er großzügig jüngere Generationen gefördert und spendete dem Nationalen Film- und Audiovisuellen Kulturzentrum eine große Menge wertvollen Filmmaterials für dessen Sammlung. Er habe sich zudem viermal an Oral History Videoprojekten beteiligt, zahlreiche filmhistorische Kulturgüter geschaffen und gesammelt und die Entwicklung des taiwanischen Kinos maßgeblich beeinflusst. Mit dem Tod von Lai Cheng-ing verlor die taiwanische Filmwelt eine leise, aber prägende Stimme hinter der Kamera. Geboren in einer Zeit des Wandels, fand Lai Cheng-ing seinen Zugang zum Film nicht über große Gesten, sondern über das genaue Hinsehen. Seine Kamera war kein dominierendes Instrument, sondern ein aufmerksamer Begleiter. In seinen Bildern spiegelte sich eine tiefe Sensibilität für Licht, Raum und die oft unscheinbaren Momente des Alltags. Gerade darin lag seine Stärke. Er verstand es, Stimmungen einzufangen, ohne sie zu überhöhen. Als Kameramann arbeitete er an Produktionen, die das Leben in Taiwan in seiner Vielschichtigkeit sichtbar machten. Seine Bildsprache war geprägt von Zurückhaltung und Präzision, eine Ästhetik, die den Figuren Raum ließ und den Zuschauer einlud, selbst zu entdecken. Als Regisseur setzte er diese Haltung fort. Seine Werke erzählen nicht laut, sondern eindringlich. Kollegen beschrieben ihn als gewissenhaft und still, als jemanden, der mehr beobachtete als sprach. Doch wer mit ihm arbeitete, wusste um seine künstlerische Klarheit und seine kompromisslose Hingabe an das Bild. Für viele jüngere Filmschaffende war er ein Vorbild, nicht nur wegen seines Könnens, sondern wegen seiner Haltung zum Kino. Seine Kollegen betonten seine außergewöhnliche Geduld am Set. Er soll lieber länger gewartet haben, bis das Licht und die Bewegung stimmte, anstatt schnell zu drehen. Eine Anekdote erzählt, dass er einmal eine Szene erst dann aufnahm, als sich das natürliche Licht leicht verändert hatte. Für Außenstehende kaum sichtbar, für ihn jedoch entscheidend. Das Team musste also warten, doch das Ergebnis überzeugte letztendlich alle. Für ihn war Kameraarbeit weniger Technik als vielmehr Atmosphäre. Er soll ein besonderes Interesse an unspektakulären Alltagsszenen gehabt haben. Während andere sich auf Hauptmotive konzentrierten, achtete er auf Details am Rand, wie Licht, das durch ein Fenster fällt, Bewegungen im Hintergrund und kleine Gesten von Darstellern. Kollegen erinnerten sich, dass er manchmal sagte, die eigentliche Geschichte spiele sich oft neben der Haupthandlung ab. Wie viele Kameraleute seiner Zeit arbeitete Lai Cheng-ing unter teils schwierigen Produktionsbedingungen. Er soll auch mit begrenzten Mitteln versucht haben, visuelle Qualität zu bewahren. Es lag ihm nicht, sich auf technische Ausreden zu berufen. Improvisation gehörte für ihn selbstverständlich dazu. Als Mentor vermied er lange Erklärungen, sondern verlegte sich lieber darauf, den jungen Filmschaffenden Dinge praktisch zu zeigen, etwa durch eine kleine Veränderung der Kameraposition. Diese mussten dann selbst erkennen, warum das Bild plötzlich funktionierte. Mit Lai Cheng-ing verließ uns also ein Künstler, der die Sprache des Films nicht als Spektakel verstand, sondern als Mittel der Wahrnehmung. Sein Werk bleibt in Bildern, die weiterwirken, und in einer filmischen Sensibilität, die auch kommende Generationen prägen wird. Sein Blick auf die Welt war ruhig, genau und von großer Menschlichkeit. Soweit dieser Nachruf auf den bedeutenden taiwanischen Kameramann und Regisseur Lai Cheng-ing. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Howard Hu, der seit 2023 an der Uni Münster promoviert, und zwar im Steuerrecht. In Teil 1 unseres Gespräches hatte ich ihn zum Schluss gefragt, was ihm besonders an seinem Studium an der Uni Münster gefällt. Und hier kommt Punkt 2.
Zweite Sache, wie gerade erwähnt, ist die verschiedene Sprachkurse, nicht nur Deutschkurs. Ich habe auch an der Universität Sprachzentrum, bei Stadtzentrum Italienisch gelernt, Arabisch gelernt. Ja, und die sind, also solange die Kurse nicht parallel, darf ich so viel lernen. Mhm, und auch es gibt Lateinkurs, die ja umsonst, muss man natürlich viel daran arbeiten, aber die Kurse finde ich sehr wertvoll.
Und das Leben in Münster an sich, ja, das, wie lebt es sich in Münster für Sie?
Ja, also ehrlich gesagt, meine erste Reise nach Deutschland, hier Münster, ist auch mein erstes Mal in Europa zu fliegen, zu fahren. Deswegen finde ich damals ganz, ja, alles neu, alles nie gesehen und sehr spannend. Aber in Münster, ich muss sagen, Münster ist eine relativ kleine Stadt und es gibt gar keine U-Bahn, keine S-Bahn, sondern auch gar keine Straßenbahn. Ja, so, man fährt normalerweise mit Bus, mit Fahrrad, also mich selber auch. Ja, man sollte eine Fahrrad haben, um das Leben in Münster zu vereinfachen.
Ja, okay.
Ja, und eine Sache ist das. Zweite Sache ist, ja, das ist ein Witz von meinem Professor in Verfassungsrecht. Er sagt, was bedeutet Unabhängigkeit? Zum Beispiel in Münster ist so, weil wir vom ICE-Netzlinien unabhängig. Das heißt, wenn wir lange Strecke nehmen, das sollten wir immer in andere Stationen umsteigen.
Ja.
Zum Beispiel, wenn wir nach Berlin fahren, sollten wir entweder in Hamm, in Bielefeld oder Hamburg umsteigen. Ja, es dauert noch ein bisschen länger und nicht immer die ICE von Hamburg nach Köln fahren, wird in Münster stoppen.
Ja, ja.
Deswegen, ja, wir sagen, für lange Strecke oder sogar Flug, also es gibt auch einen Flughafen in Münster-Osnabrück, aber nicht so viele Flüge. Deswegen, ja, im Vergleich zu Taipei, ich finde das Leben in Münster ein bisschen ruhiger natürlich, aber für Verkehr, fürs Leben, dann braucht man mehr Zeit, mehr Energie. Aber ja, das ist auch das Leben, ich genieße. Also nicht so viel Lärm, nicht so viel Abgas.
Mhm.
Und man kann einfach am Wochenende spazieren gehen, Sport machen. Ja, ich finde das Leben in Münster für Gesundheit wirklich gut.
Okay.
Ja.
Nun kommen wir noch ein bisschen auf Ihr Studium zu sprechen.
Mhm.
Oder was ist denn Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ja. Wie gerade erwähnt, ich mache jetzt Steuerrecht, also nicht nur Verwaltungsrecht, sondern Steuerrecht. Und vorher habe ich Schwerpunkt öffentliches Recht ausgewählt. Und warum nicht mehr so viel Fokus an Verfassungsrecht, sondern Verwaltungsrecht? Weil Altomaier sagte, dass Verfassungsrecht vergeht, dass Verwaltungsrecht besteht. Deswegen, ich sage, also natürlich habe ich Interesse an Verfassungsrecht, aber etwas Konkreter müssen wir vom Verwaltungsrecht entwickeln. So, und wie gerade gesagt, ich denke, in Taiwan gibt es so schon genug Forschung oder Forscher im allgemeinen Teil. So, im besonderen Teil brauchen wir noch mehr. So, Steuerrecht ist ein gutes Beispiel. Also, wir sagen, mehr als 100% der Bürger zahlen die Steuer. Also, auch die Babys zahlen Steuer, wenn sie Milch trinken. Und auch wahrscheinlich die Leute, die schon tot sind, sie zahlen auch für Gabe oder was.
Ja.
Ja, es kann sein, so, ich sage mehr als 100%. Das heißt, die Anzahl ist Maß. So große Anzahl dieser Fälle brauchen wir eine effektive Maßnahme in den Social Bereich.
Mhm.
Ja, so ich denke, ich mache nicht nur Steuerrecht, sondern ich nutze empirische Analyse in diesem Bereich. So meine Dissertation geht es um die mitveranlasste Aufwendungen in Einkommensteuerrecht und wie man diese Kosten verteilen. Und das heißt zum Beispiel 50% privat veranlasst und 50% erwerbsveranlasst.
Mhm.
Heißt, 50% dürfen in einkommensteuerrechtliche abziehen und die andere nicht. Ja, ich mache den Soldier bereit. Und was besonders ist, das ist auch bekannt, Leistungsfähigkeitsprinzip ist in Deutschland sehr bekannt. Aber ich habe entdeckt, Soldier Terminologie gab es in Nazi-Zeit nicht. Damals heißt Lebenskampftheorie oder Lebenskampfthese. Und warum Lebenskampf? Weil die Richter vom Reichsfinanzhof, die haben das Wort vom Mein Kampf von Adolf Hitler übernommen. Ja, und natürlich nach der Kriegszeit hat man solche Aussagen nicht mehr benutzt, verwenden, sondern Leistungsfähigkeitsprinzip. Oh, okay. Ja, das ist auch etwas Besonders. Aha. Und wahrscheinlich viele Deutsche kennen das auch nicht.
Nee, ich habe nichts gehört. Und ich habe gelesen, dass eines Ihrer Ziele ist, Brücken zwischen verschiedenen Rechtssystemen zu schlagen. Können Sie das ausführen?
Ja, so wie gerade gesagt, wir haben viele taiwanesische Professoren oder taiwanesische Forscher, die damals in Deutschland studierten oder promovieren oder weiter forschen. Aber ich denke, zumindest bis jetzt, die haben oder die hatten in Deutschland wahrscheinlich 5 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre studieren und danach kommen zurück nach Taiwan. Und was wir von deutscher Forschung oder von deutscher Wissenschaft lernen kann, ist, was er sagt oder was sie sagt. Wir haben weniger Chance zu herausfinden, ob diese Meinung oder diese Aussage wirklich richtig oder ein bisschen verarte. So, ich denke, ich wollte eine Brücke bilden, dass die austauschen regelmäßig, doppelseitig und auch interaktiv. Das heißt, natürlich sollten wir die wissenschaftliche Austausch weiterführen, aber es könnte auch sein, zum Beispiel, ja, natürlich sollten die taiwanesische Studierenden Deutsch lernen, Deutsch kennen, und ich wollte die jüngeren Leute nicht nur an der Universität die Theorie lernen und auch, wenn möglich, an Kanzlei, bei Rechtsanwalt oder bei Richter etwas praktisch lernen und schauen, ob die Theorie in Deutschland wirklich in Taiwan so verwenden. Das ist die Verbindung, die ich verkünden wollte.
Sie haben ja schon erzählt oder erwähnt, dass es juristische Verbindungen zwischen Taiwan und Deutschland gibt oder gab. Also ja. Können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, natürlich. Ja, ich nenne ein Beispiel, also ganz konkretes Beispiel. In Deutschland haben Abgabeordnung, Steuerabgabeordnung und Finanzgerichtsordnung. Eine ist für Verfahrensrecht, heißt für Finanzamt. Andere ist für Prozessrecht, für Finanzgerichte. In Taiwan auch. Aber wir haben im vorletzten Jahr einen neuen Gesetzwurf. Das ist quasi taiwanesische FGO, Finanzgerichtsordnung. Aber wir haben viele Institutionen übernommen. Zum Beispiel, wir wollten ein spezifisches Gericht bilden. Das heißt Finanzgericht. Aber in diesem Gesetzwurf sieht man auch ein paar Regeln, die in AO liegen sollten. Aber das Problem ist, wenn man im Prozessrecht etwas Verfahrensrecht hinzufügen, dann könnten das System ein bisschen verwirren. Also man verwirrt, ob das Recht wirklich für Prozess oder für Verwaltungsverfahren. Das ist ein Beispiel. Wir wollen, wenn wir etwas neue Regeln oder etwas neu entwickeln, weiterentwickeln, wir schauen, ob das deutsche Recht eine Möglichkeit oder etwas anbieten könnte. Okay. Und ein meiner Ziele ist, taiwanesische Augen in Steuerrecht bereit in Deutschland zu sein.
Das war mein Gespräch mit Howard Thü, Doktorand im Steuerrecht an der Uni Münster, und zwar über sein Studium. Im dritten Teil unseres Gespräches geht es dann um ein ganz anderes Thema, nämlich seiner Leidenschaft, dem Baseball. Darüber dann in der kommenden Woche. Damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 28. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.